Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 14. Mai 2022, gleich dem 24. Uli Behesht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Revolutionsgetreuer Nader Talibzadeh. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Annehmbare Einigung ist erreichbar. Irans Außenministerium fordert Unterstützung des palästinensischen Widerstands gegen Besatzer. Und europäische Länder gegen weiteren israelischen Siedlungsbau. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Annehmbare Einigung ist erreichbar. Ein gutes und glaubwürdiges Abkommen sei laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran erreichbar, wenn die Vereinigten Staaten eine politische Entscheidung treffen und sich an ihre Verpflichtungen hielten. Hossein Hamid Abdullahian schrieb am Freitag auf seinem Twitter-Account über den Besuch von Enrique Mora, dem Koordinator der Wiener Gespräche in Teheran: In Übereinstimmung mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über den jüngsten Besuch von Enrique Mora in Teheran und seine Gesprächen mit meinem iranischen Amtskollegen, dem iranischen Chefunterhändler bei den Wiener Gesprächen, bot sich eine weitere Gelegenheit, sich auf Initiativen zur Lösung der verbleibenden Probleme der Wiener Gespräche zu konzentrieren. Die Kontakte würden fortgesetzt, fügte Amir Abdullahian hinzu. Ali Shamkhani, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, sagte auch in diesem Zusammenhang: Die Wiener Gespräche haben ein Stadium erreicht, in dem die noch bestehenden Probleme nur gelöst werden können, wenn die frevelhafte Seite an den logischen und prinzipientreuen Lösungen des Iran festhält. Shamkhani schrieb am Freitag in einem Tweet: Die Vereinigten Staaten haben durch Nachlässigkeit und Europa durch Untätigkeit die Gelegenheit zerstört, von der erwiesenen Güte des Iran zu profitieren. Wenn sie, die USA, den Willen zur Rückkehr haben, ist der Iran bereit, eine Einigung zu erzielen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Freitag außerdem an, dass die Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen in naher Zukunft fortgesetzt würden, und bezeichnete in einem kurzen Interview mit Reportern den Besuch von Enrique Mora in Teheran als positiv und fügte hinzu: Die Verhandlungen mit dem Iran werden bald wieder aufgenommen. Die Nukleargespräche mit dem Iran wurden ausgesetzt, aber der Besuch des EU-Koordinators im Iran ermöglichte die Wiederaufnahme der Gespräche, sagte er. Die am 8. Februar in der österreichischen Hauptstadt begonnene 8. Wiener Gesprächsrunde zur Aufhebung grausamer und rechtswidriger Sanktionen gegen den Iran ging am 11. März in eine zweite Pause. Irans Außenministerium fordert Unterstützung des palästinensischen Widerstands gegen Besatzer. Der einzige Weg, die Rechte des palästinensischen Volkes zu verwirklichen, besteht laut dem Außenministerium der Islamischen Republik Iran darin, den Widerstand gegen die Besatzer zu unterstützen. In einer am Freitag anlässlich des bevorstehenden Jahrestags der Nakba, deutsch Katastrophe oder Unglück, Jahrestag der israelischen Staatsgründung, abgegebenen Erklärung, unterstrich das iranische Außenministerium: Der 24. Mai 1948, al-Yawm al-Nakba, erinnert an Besetzung, Massaker und Vertreibung der Haupteigentümer der palästinensischen Gebiete als Folge der Aktionen des zionistischen Usurpatoren und Besatzer und des Beginns eines systematischen Prozesses der weit verbreiteten Verletzung der natürlichen und grundlegenden Rechte des palästinensischen Volkes. In dieser Erklärung hieß es dazu weiter: Von diesem Datum an eroberten die kriminellen Zionisten mit der Unterstützung einiger westlicher Mächte das heilige Land Palästina mit Waffengewalt und durch Mord und Plünderung und legten den Grundstein für die bis heute andauernden Unsicherheit und Instabilität in der westasiatischen Region. Der Jahrestag des Nakba-Tages erinnerte erneut an die Notwendigkeit der menschlichen und rechtlichen Pflicht der Regierungen und Nationen der Welt, die Rechte der unterdrückten Menschen in Palästina zu verteidigen, hieß es in der Erklärung. In dieser Erklärung betonte das iranische Außenministerium das Engagement für die Palästina-Frage als die erste und grundlegende Frage der islamischen Welt. Versuche des globalen Zionismus, die Palästina-Frage aus den Gedächtnissen zu verbannen, seien zum Scheitern verurteilt, wird bekräftigt. Der heutige Samstag, der 14. Mai in der Geschichte Palästinas, wird Al-Nakba-Tag genannt. Durch die Besetzung palästinensischen Landes am 14. Mai 1948 legten die Zionisten den Grundstein für Unsicherheit, Instabilität, Kriminalität und Besatzung in der Region. Europäische Länder gegen weiteren israelischen Siedlungsbau. Mehrere europäische Länder, darunter Frankreich und Deutschland, haben ihre Besorgnis über die Entscheidung des israelischen Regimes zum Ausdruck gebracht, neue Wohneinheiten in den Siedlungen im besetzten Westjordanland zu genehmigen. Die europäischen Länder forderten am Freitag das israelische Regime auf, seine Pläne zum Bau tausender weiterer Wohneinheiten im besetzten Westjordanland auszusetzen. Deutschland, Belgien, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Norwegen, die Niederlande und Polen unterstrichen in einer gemeinsamen Erklärung, dass die neuen Wohneinheiten ein weiteres Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung seien. Die europäischen Länder erklärten auch, dass die Siedlungen eine klare Verletzung des Völkerrechts darstellen und die Schaffung eines gerechten, integrativen und dauerhaften Friedens behindern. Das israelische Hohe Planungskomitee stimmte am Donnerstag dem Bau von 4.427 neuen Wohneinheiten zu. Es ist das größte Bauprojekt seit der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden, das völlig gegen internationales Recht verstößt. Unterdessen verurteilte die palästinensische Befreiungsorganisation PLO den Bau dieser neuen Baublöcke und rief zum Widerstand gegen den Plan auf, zionistische Siedlungen zu errichten. Pentagon schenkt mehr als 10.000 frische Soldaten nach Europa. Laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin werden 10.500 Soldaten nach Europa geschickt, um die dort in der gleichen Zahl stationierten Soldaten abzulösen. Laut The Hill sagte Pentagon-Sprecher John Kirby Reportern am Freitagabend, dass die Truppe in den kommenden Monaten stationiert werde und dass die Position der US-Streitkräfte in Europa unverändert bleibe. Dieser Austausch sei nicht dauerhaft, sondern damit solle auf das aktuelle Sicherheitsumfeld reagiert werden, fügte Kirby hinzu. Laut dem Pentagon-Sprecher werden diese Kräfte nicht in der Ukraine kämpfen, sondern die starke Verteidigung der NATO-Verbündeten unterstützen. Die Vereinigten Staaten entsandten im Februar und März Tausende von Truppen, um ihre europäischen Verbündeten inmitten des Ukraine-Krieges zu stärken. Das Pentagon hat vor kurzem etwa 200 Truppen, zusätzliche Soldaten aus der Luftfahrt in der europäischen Region stationiert, was die Gesamtzahl der US-Truppen in Europa auf 10.000 erhöht. Gazprom stoppt Gaslieferungen nach Europa über Polen. Gazprom hat die Gaslieferungen nach Europa über die Yamal-Pipeline eingestellt, die durch Polen verläuft und eine Verbindung nach Deutschland herstellt. Die Entscheidung von Gazprom, Gasexporte über Polen auszusetzen, erfolgte, nachdem Russland Sanktionen gegen 30 europäische Unternehmen verhängt hat, darunter die polnische Europol GAZ. Das Unternehmen besitzt den polnischen Abschnitt der Yamal-Pipeline. Die transnationale Gaspipeline Yamal-Europa führt durch Russland, Weißrussland, Polen und Deutschland mit einer Kapazität von 32,9 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Gazprom-Sprecher Sergei Kuprianow sagte, die russischen Sanktionen bedeuteten ein Verbot der Nutzung der Europol-GAZ-Pipeline zum Transport von Gas nach Polen. Gazprom hatte zuvor die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien ausgesetzt, weil sie sich geweigert hatten, die Lieferung in Rubel zu bezahlen. Nach Angaben des Unternehmens wird die Gasversorgung erst wieder aufgenommen, wenn Sofia und Warschau die neuen Bedingungen erfüllen. In den vergangenen Tagen hat der ukrainische staatliche Gaskonzern die Aussetzung der Übertragung eines Teils der russischen Gasexporte nach Europa angekündigt. Die europäischen Länder verhandeln und versuchen, Energieimporte aus Russland zu stoppen und ein vollständiges Embargo gegen den russischen Energiesektor zu verhängen. Aber Fachleute sind der Auffassung, eine vollständige Beendigung der Abhängigkeit des grünen Kontinents von Kremlgas nicht sofort geschehen kann. Aus ihrer Hinsicht ist unklar, wie schnell alternative Lieferanten einspringen können und zu welchen Bedingungen. Sie prognostizieren, dass diese Abhängigkeit mindestens bis 2024 andauern wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 16 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 15, Mashhad 13, Isfahan 17, Shiraz 19 und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Ya Rasulallah, O Gesandter Gottes, gesungen von Payam Azizi.
يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا واي حركز عاشقها دلي مشكينا دلي مشكينا بسم مدينة بسم وفا رسول الله رسول الله يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا واي أركض أشرنا نضي مشكلنا نضي مشكلنا Thank you. لجاتي لبيك بكيش من الله بكيش من الله تبرم عزيزا محمدنا
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Wird gesagt.
Wir bringen heute wieder eine Geschichte aus dem Maresbonname, das heißt, Sie hören den ersten Teil dieser Geschichte. Und zwar hatte ein Händler einen Sklaven, mit dem er sehr zufrieden war. Er versprach daher, ihn nach der nächsten Handelsreise mit dem Schiff freizulassen und ihm so viel Geld zu geben, dass er im Leben versorgt ist. Der Sklave freute sich. Eifrig trug er die Handelsware aufs Schiff und sie traten ihre Reise an. Nach einigen Tagen aber geriet das Schiff in einen Sturm und versank mitsamt seiner Ladung und den Insassen. Der Sklave hatte das Glück, einer großen Meeresschildkröte zu begegnen. An deren Rückenschild konnte er sich festhalten und über das Meer hinweg an eine Palmeninsel gelangen. Es vergingen einige Tage und der Schiffsbrüchige hatte sich mit dem, was an Früchten fand, ernährt und darauf gewartet, was weiter geschehen würde. Gott hatte ihn vor dem Ertrinken gerettet und er würde ihm auch jetzt helfen. Nach einigen Tagen machte er sich schließlich auf die Suche nach einer menschlichen Ansiedlung. Nachdem er unermüdlich ins Landesinnere gewandert war, erblickte er von weitem eine schöne Stadt. Beim Näherkommen sah er viele Menschen aus der Stadt herausströmen. Er fragte einen von ihnen, was das zu bedeuten habe. Der antwortete, »Wir gehen, um unseren König zu empfangen. Gott hat ihn uns geschickt.« Der Sklave war noch ganz verwundert, als plötzlich mehrere Persönlichkeiten auf ihn zutraten und ihm Ehre erwiesen. Sie küssten seine Hand, brachten ein edles Pferd herbei und baten ihn, es zu besteigen. Das Pferd sah paradiesisch aus, der Sklave bestieg es und er wurde unter dem Freudesjubel der Menge in die Stadt geführt. Sie brachten ihn in einen zauberhaften Palast und überschütteten ihn mit Goldmünzen. Dabei riefen sie, »Du bist unser König und wir alle sind deine Diener. Hoch lebe unser König. Befiehl uns, was wir tun sollen.« Der Sklave verstand nicht, wieso Tausende von freien Menschen ausgerechnet einem Sklaven wie ihm gehorchen sollten. Er dachte, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich muss mich in Acht nehmen. Dann bestieg er den Thron und suchte seine Minister aus. Er selber übernahm die Macht über die Angelegenheiten des Landes und des Heeres. Einen der Persönlichkeiten machte er zu seinem höchsten Vertrauensmann. Eines Tages, als er mit diesem alleine war, sagte er, »Ich bin von deiner Aufrichtigkeit überzeugt und habe volles Vertrauen zu dir. Aber ich bitte dich, dass du mir erklärst, wieso man mich einfach so, ohne irgendeinen Grund, zum König gewählt hat. Sie lassen mich über ihr Land regieren, ohne dass irgendeine Mühe auf mich genommen hätte. Dabei ist dies ein mächtiges Land und hat ein starkes, unbesiegbares Heer. Was steckt dahinter? Du musst mir die Wahrheit sagen.« Da gestand ihm sein Vertrauter wie folgt ein. »Ja, ich weiß, warum es wirklich geht. Jedes Jahr wird um diese Zeit einer zum König bestimmt. Sie holen ihn feierlich herbei und setzen ihn auf den Thron. Aber wenn er ein Jahr regiert hat, dann nehmen sie ihn gefangen und bringen ihn vor die Stadt zu einem gruseligen See, der auf dem Weg in die Wildnis liegt. Dort lassen sie ihn zurück.« Der Sklave versank in Gedanken. Er musste sich einen Plan zurechtlegen.
Die Fortsetzung dieser Geschichte, die wir in Anlehnung an die Marsbon-Norme brachten, hören Sie beim nächsten Mal. Nun zu unserem Sprichwort, nämlich Yoruham Ahle Bachiast. Ein König legte großen Wert darauf, immer die besten Gewänder zu tragen. Der versierteste Schneider im Lande arbeitete für ihn. Dieser Schneidermeister war jedoch schon alt und schließlich starb er. Der König bedauerte seinen Verlust. Nun musste er sich also einen neuen Schneider suchen. Sein Wesir schlug vor, in allen Städten auszurufen, dass der König einen neuen Schneider braucht. Er versprach: Wir werden jeden, der sich vorstellt, auf die Probe stellen und den Besten von allen zum Hofschneider küren. Die Nachricht davon, dass der König einen neuen Schneider sucht, war bald überall im Land verbreitet. Jeder, der sich für einen Schneiderkünstler hielt, machte sich auf den Weg, um sich zum angekündigten Zeitpunkt im Palast vorzustellen, in der Hoffnung, den eintragreichen Posten des Hofschneiders für sich zu bestimmen. Am angekündigten Tag hatten sich also Schneidermeister von nah und fern am Palast eingefunden und jeder hatte das beste Kleidungsstück, das er bis dahin genäht hatte, mitgebracht oder trug es am Leib. Die Schneider standen in der Schlange, um ihre Kunst vorzuzeigen. Unter ihnen war jemand, der weder ansehnlich gekleidet noch ein taugliches Kleidungsstück mitgebracht hatte, das ein Zeichen für seine Kunstfertigkeit hätte sein können. Sie alle warteten auf den Augenblick, dass der König erscheinen würde. Als es endlich soweit war, wurden die Schneider einzeln herbeigerufen und über ihre Erfahrung in diesem Handwerk befragt. Zwei Personen notierten das Resultat. Schließlich war die Reihe an jenem Mann, der sich von den anderen unterschied. Als die Leute des Königs ihn sahen, wunderten sie sich. Sie fragten ihn: Wo bist du denn als Schneider tätig? Er nannte seine Heimatstadt. Und was nähst du denn? Er: Ich nähe Satteltaschen. Sie sind sehr gefragt. Viele bestellen eine Satteltasche für ihren Esel bei mir. Keiner kann so gut wie ich Satteltaschen nähen. Der König geriet außer sich und schrie: Bringt diesen dummen Kerl ins Gefängnis. Bin ich denn ein Esel, dass er wagt, sich als Schneider für die königlichen Gewänder vorzustellen? Da ergriffen die Wächter des Königs den armen Satteltaschenschneider, um ihn ins Gefängnis zu schleppen. Der hatte begriffen, was ihm bevorstand und welche Dummheit er begangen hatte. Da bat er: Majestät, gewährt mir einen kurzen Augenblick, um mich zu entschuldigen. Der König ließ es zu. Da sagte der Mann: Ich dachte, ein Schneider macht Nähte und ich als Satteltaschenschneider nähe doch auch und mache Nähte. Ich wusste, dass der König einen Schneider sucht, der Kleidung näht und nicht jemanden, der Satteltaschen näht. Da habe ich mir gedacht, ein König, der sich in königliche Gewänder hüllt, muss auf einem Esel oder einem Maultier sitzen, das die schönsten Satteltaschen trägt. Deshalb bin ich gekommen, damit ich für euer Reittier das schönste Gewand nähe. Da musste der König lachen. Er bezahlte ihm eine Belohnung und sagte: Guter Mann, kehr wieder in deine Stadt zurück. Ich brauche keinen Schneider, der Satteltaschen für mich näht. Seitdem sagt man zu jemandem, der keine Fertigkeit besitzt, aber versucht, das Gegenteil zu beweisen. Yoruham Ahle Bachiast, der kann auch nähen.
Hören Sie nun unser zweites Musikstück mit dem Titel Mosafer, Reisender, gesungen von Mojtaba Kabiri.
جاده رو تشنه کردی، جاده نفس نداره اگه تو بر نگردی. شب دراز قصه خمیازه زمین، فاصله نفس ها فقط یه نقطه چینه، فقط یه نقطه چینه. توی رگبار مصیبه من دل خوش بهارم، تو اوج خستگی ها خیالی از تو دارم. میگیره انتظار تلخی لحظه هامو، نیاز ساده من جاده و بارون و تو، نیاز ساده من جاده و بارون و تو. خاموشی شب سر تابان خستگیمه، نگاه تو همیشه امید زندگیمه. شعر تلخ کنایه برام طعمی نداره، حقیقت پیش رومه دور دلم حساره، حقیقت پیش رومه دور دلم نساره. Thank you.
خاموشی شب سر تابان خستگیمه، نگاه تو همیشه امید زندگیمه، شعر تلخ کنایه برام تعمی نداره، حقیقت پیش رومه دور دلم حساره، حقیقت پیش رومه دور دلم حساره.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel Revolutionsgetreuer Nader Talebzadeh.
Am 29. April dieses Jahres verlor die Revolution einen treuen Diener. Nader Talebzadeh, Dokumentarfilmer, Fernsehproduzent und Moderator, Filmregisseur und Journalist. Nader Talebzadeh Ordubadi wurde 69 Jahre alt. Geboren wurde er in Teheran, 1332 nach iranischem Sonnenkalender, das heißt 1953. Als junger Mann besuchte er in den USA die Universität. Er erwarb am Randolph Macon College in Ashland den Bachelor of Science in englischer Literatur und an der Columbia Universität in New York seinen Master of Science im Fach Filmregie. Als die Islamische Revolution im Iran siegte, kehrte er in seine Heimat zurück und begann im iranischen Fernsehen seine künstlerische Tätigkeit mit Dokumentarfilmen. Er hat an dem Islamischen Lehrzentrum für Filmregie gelehrt und die Zentrale für Filmforschung und Studien in der Filmabteilung des Ministeriums für Islamische Kultur und Lenkung geleitet. Im Iran angelangt, arbeitete er eine Zeit lang für das amerikanische Fernsehnetz CBS. Doch kündigte er dort aus Protest über die Art der Berichterstattung westlicher Medien über den Iran. Talebzadeh wurde als unermüdlicher Kritiker der amerikanischen Medienpolitik bekannt und trat im iranischen Fernsehen als Film- und Medienexperte auf. Eine der Fernsehserien, für die er die Regie führte, trug den Titel »Frohe Botschaft vom Retter«. Grundlage dieser Serie waren die Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum und Thema war das Leben Jesu, Friede sei mit ihm. Mit dieser erfolgreichen Fernsehserie konnte Talebzadeh sich in Kultur- und Fernsehkreisen einen Namen verschaffen. Außerdem drehte er 2001 den Spielfilm »Messias«. Talebzadeh bekämpfte im Bosnienkrieg an der Seite der Muslime und stand daher schon bald auf der US-Liste der Personen, gegen die Sanktionen verhängt worden waren. In seinen Dokumentarfilmen tendierte er dazu, die US-Administration zu entlarven und deren Lügen in den US-Medien aufzudecken. Zu diesen Dokumentationen zählen 25 Uhr in den USA, Dolch und Mohnblumen in Bosnien, Wachstum im Feuer in Serbien, Stilles Unrecht in Deutschland, Geschenk Indiens in Indien und die Welt im Zustand der Erwartung in Europa. Nader Talebzadeh ist vor allem als Regisseur bekannt. Er wirkte jedoch auch im Kino und Fernsehen als Autor, Filmproduzent und Filmeditor, Moderator und Kameramann und als Schauspieler. Er arbeitete bei der Produktion von verschiedenen Kinofilmen mit, wie »Du bist es«, den ich nicht kannte, »Tulpe« und »Leere Hände«. Die Fernsehsendung »Asr«, also »Zeitalter«, ist vielleicht eine der wichtigsten Aktivitäten Talebzadehs im iranischen Fernsehen gewesen. Ihr Ziel war die Herstellung einer Verbindung zu antiimperialistischen Persönlichkeiten. Die Bekämpfung der arroganten Gewaltmächte war auch das Ziel, welches Talebzadeh in der Konferenz Neuer Horizont verfolgte. Diese Konferenz stand anfangs unter dem Motto Hollywoodismus, verfolgte jedoch nach ihrer Umbenennung das Ziel, mit Hilfe von Persönlichkeiten verschiedener Nationen das wahre Gesicht der Zionisten auf der Welt zu demonstrieren. Von elementarer Bedeutung ist besonders seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Ammar Film Festival. Dieses Festival bietet unbekannten Talenten eine Chance, sich vorzustellen. Über dieses Festival hat Talebzadeh gesagt: »Ich hatte schon immer den Wunsch, die Erfahrungen, die ich im Iran und im Westen gesammelt habe, an junge Filmemacher weiterzugeben, die noch keinen richtigen Zugang zu einem Medium gefunden haben. Das Ammar Film Festival könnte dies in ganz Iran verwirklichen und als mir die Verantwortung zufiel, habe ich sie sehr gerne angenommen. Das Ammar Film Festival ist ein Festival gestützt auf die Bürger und führt der Öffentlichkeit nützliche und wichtige Filme vor Augen. Es verhilft einerseits der allgemeinen Kultur auf ein höheres Niveau und außerdem stärkt es den Kreislauf von der Produktion revolutionärer Filme bis zu ihrer Nutzung. Das wichtigste Merkmal dieses Festivals besteht darin, dass jeder entsprechend seiner Bedingungen an diesem Festival teilnehmen kann und die Filme der Festivalteilnehmer am Arbeitsplatz oder an Versammlungsorten in Reichweite oder sogar in der Wohnung vorgeführt werden. Die Hauptwettbewerbsparte dieses Festivals umfasst Erzählungen, Dokumentationen, Animationen, Musikvideos, Fernsehprogramme und Regiebücher. Zu den interessanten Seiten des Ammar Festival gehört auch die Abteilung Unser Film oder die Abteilung Volksbewegung der Produktion von Inhalten. Hier kann jeder mit jeder Art von Filmkamera und auch mit dem Smartphone einen Film oder ein Video über sein Leben und seine Umgebung machen und an einem Wettbewerb teilnehmen. Bislang haben bereits 12 Runden des Ammar Film Festivals stattgefunden. Talebzadeh, der Schriftführer dieses Kulturereignisses, hat über das Festival gesagt: Ammar hat unter anderem im Bereich Samtener Krieg und Denkweise eine gute Wirkung gehabt. Wollte ich Ammar beschreiben, so ist zu sagen, dass sich hier die Beschützer der islamischen Revolution versammelt haben und die Wesensart der islamischen Revolution zu ihren Inhalten gehört. Der Dokumentarfilmer und Regisseur Talebzadeh ließ nie von der Kritik an der amerikanischen Medienpolitik ab. Er warf Hollywood vor, mit seinen Kinofilmen den Iran und die Iraner verzerrt darzustellen. In einem Interview sagte er: Vor allen Dingen wird in diesem Zusammenhang allseitiger Druck auf den Iran ausgeübt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA immer diese Drohungen und Sanktionen gegen Iran praktiziert. Interessanterweise fußen diese Repressalien immer nur auf Vermutungen über Iran. Zum Beispiel, dass sie meinen, möglicherweise würde Iran die Atomenergie nicht für friedliche Zwecke nutzen. Wir beachten jedoch keine von diesen falschen Vermutungen und erfreulicherweise leistet Iran gegenüber all diesen Unterdrückungsmaßnahmen Widerstand. Um ihre Sanktionen vor der eigenen Bevölkerung und sogar vor den Bürgern der anderen Länder zu rechtfertigen, benutzen die USA bei ihren Methoden das Mittel der Täuschung. Die Produktion von Filmen wie der Film Argo ist eine ihrer Methoden, um die Einstellung der Menschen zu beeinflussen. Nordeltaleb sagte weiter, das Hollywood-Kino ist nicht nur eine Industrie, sondern ein strategisches System mit militärischem Charakter. Zum Beispiel dienten die meisten Filme, die nach dem Vietnamkrieg von Hollywood gedreht wurden, dazu, die Moral der Amerikaner, welche durch die Niederlage geschwächt worden war, wieder aufzubauen und eine Art Nostalgie unter ihnen zu erzeugen. Die Hollywood-Filme sind eines der mächtigen und attraktivsten Mittel und fungieren heute mit komplett vorher festgelegten Zielen wie eine Armee, welche Willen erzeugt und unter Einsatz der attraktivsten und beliebtesten Schauspieler zur Verfolgung politischer Ziele den effektivsten Nutzen aus Kinofilmen zieht. Unter Softwar oder samtenen Krieg ist jeder agitatorische und psychisch wirksame Schritt zu verstehen, der eine Gesellschaft oder eine Gruppe ins Visier nimmt. Der entscheidende Unterschied zu einem Hardwar, einem Militärkrieg, besteht darin, dass keine Militärausrüstung eingesetzt werden, sondern die Rüstung aus den Mitteln der Werbung und dem Einfluss auf die Meinung besteht und mit diesen Waffen die Kultur, Politik, die Gefühle und Neigungen und das Verhalten und das Denken des Gegenübers beeinflusst werden. Der Feind hat die Erfahrung gemacht, dass sich ein System und eine öffentliche Meinung nicht mehr mit Gewalt und einem Militärkrieg ändern lassen und daher widmet er sich dem samtenen Krieg. Hauptschauplatz für seinen stillen Krieg ist in unserer Zeit der Cyberraum. Taleb Zadeh forderte, dass wir als erstes diese Art von Krieg genau analysieren und erkennen müssen, um ihm entgegentreten zu können und dass mehr denn je auf die Medien zu achten ist und die öffentliche Meinung im Inland sowie die Weltöffentlichkeit über die Lügereien der ausländischen Medien aufgeklärt werden müssen. Er betonte, dass jede Nation eine samtene Macht besitzt, diese erkennen, stärken und organisieren soll, so dass im Rahmen eines Gesamtprojektes mit diesen Mitteln Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Als die Quellen für die samtene Macht im Iran betrachtete er die islamische Ideologie, die Macht des Einflusses der Revolutionsführung, die Treue der Nation zur Regierung und das Heldentum. Diese Quellen samtener Macht haben nach seiner Meinung das iranische Volk gegenüber dem allseitigen Angriff des Westens und des Zionismus schützen können. Taleb Zadeh hat sein Künstlerleben an die islamische Revolution und ihre wertvollen Werte angeknüpft. Er bewies sein Können in Filmen über die heilige Verteidigung und alte anderen auf dem Gebiet der Dokumentationen, der Produktion von Gedankengut und der Entdeckung der revolutionären jungen Menschen und revolutionärer Meinungsvertreter effektiv voraus. Nach unermüdlichem Einsatz für die Sache Gottes und für die Darstellung der Ideale der islamischen Revolution verstarb er am Al-Quds-Tag, der dieses Jahr auf den 29. April fiel, aufgrund eines Herzversagens in einem Teheraner Krankenhaus. Dass er genau am Al-Quds-Tag seine Reise in die Ewigkeit antrat und damit an einem Tag, der für alle Kämpfer auf dem Wege Gottes und Freiheitsliebenden auf der Welt Symbol des Widerstandes gegen Unrecht symbolisiert, wirkt wie ein Stempel zur Bestätigung dieses Verteidigers des palästinensischen Ideals. Wir gedenken seiner.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.